Anruf aus der Arktis, ein Podcast der Lausitzer Rundschau. Einmal pro Woche telefonieren wir mit unserem Mann im Eis. Dieser Mann heißt Thomas Wunderlich, wohnt normalerweise in Burg im Spreewald und ist Kapitän auf dem deutschen Forschungseisbrecher Polarstern. Die Polarstern befindet sich gerade auf der größten Arktisexpedition aller Zeiten. Ein Jahr lang erforschen Wissenschaftler am Nordpol den Klimawandel. Ich, Daniel Steiger, Reporter bei der Lausitzer Rundschau, rede mit Thomas Wunderlich zum Beispiel über seine Aufgaben an Bord, erste Forschungsergebnisse oder das Leben und Arbeiten im ewigen Eis. Daniel Steiger von der Lausitzer Rundschau in Cottbus.
Ja, schönen Tag, Thomas Wunderlich von der Polarstern aus der Arktis hier.
Hallo Thomas, schön, dass das diese Woche auch wieder klappt mit unserem Anruf aus der Arktis. Diesmal ist es ja ein spezieller Punkt auf der Arktis, über den wir reden wollen, weil vor einigen Tagen kam vom Alfred-Wegener-Institut, die ja eure Expedition quasi durchführen, organisieren, die Mitteilung, dass die Polarstern den Nordpol erreicht hat. Beschreib doch mal, wie sieht es denn aus am Nordpol? Ich vermute mal, die wenigsten unserer Hörer haben den schon in echt gesehen.
Ja, das glaube ich. Und ich will da jetzt nicht ernüchternd klingen, aber man geht natürlich eher mit so einer psychologischen Vorstellung an diesen doch extremen Punkt, positionförmig. Aber auf unserer Anfahrt haben wir verschiedene Eisgebilde gesehen, die sich jetzt zum Nordpol nicht unterschieden haben. Es steht kein Gipfelkreuz da. Es ist keine Gedenkplatte da, sondern einfach ja, eine geografische Position auf unserem Weg in das neue Forschungsgebiet gewesen. Und, aber es ist, meine ich schon, wenn man auf dieser Position ist, dem eigentlich doch eine überschaubare oder nur eine überschaubare Anzahl an Menschen erreicht hat, ist schon irgendwie ein sehr, sehr beeindruckendes Gefühl, was mit dem Punkt gepaart ist. Und ja, es ist doch sehr eigenartig, einen Punkt zu erreichen, den wirklich nicht jeder erreicht oder sehen kann und sozusagen von, es gibt nur diese eine Position, von der man dann halt auf die ganze Welt, wo es zu jeder Seite nach Süden runtergeht, ja, auf die Welt schauen kann.
Gibt es da eigentlich ein bestimmtes Ritual, was man dann als Expeditionsteilnehmer oder Seemann oder sowas erlebt, wenn man sagt, Nordpol erreicht?
Also das Beste, ich glaube, es gibt, wenn man 100 Leute an Bord hat, geht es da damit unterschiedlich um. Und wir von der Seefahrerseite, für uns ist es dann eigentlich immer ganz angenehm, wenn man diesen Moment kurz noch für sich selber innehalten kann und drüber nachdenkt, welche Geschichten sich hier abgespielt haben oder welche Geschichten auf dem Weg zum Nordpol passiert sind. Ansonsten so die übliche obligatorische Tradition ist, ein Gruppenbild zu machen, Wegweise aufzustellen, wo verschiedene Destinationen dann drauf sind mit Entfernung. Und ja, das ist es dann eigentlich. Und viel Zeit können wir auch für Zeremonien auch nicht leisten, weil wir müssen ja trotzdem mit der Forschung weitermachen. Und ja, so war es eigentlich ein kurzer Aufenthalt und haben dann eigentlich, wobei in der Nähe des Nordpols dann auch gleich noch eine Station gemacht, eine CDG-Station, wo Wasser geschöpft worden ist, Temperaturmessung, sodass man Referenzwerte zur Anfahrt und auch zur Abfahrt dann haben kann.
Ging dir eine ganz bestimmte Geschichte durch den Kopf, weil du sagst, man denkt da auch manchmal zurück so an frühere Expeditionen oder historische Ereignisse. Ist dir da durch den Kopf irgendwas gegangen, was ganz Besonderes an diesem Ort passiert ist?
Ja, zumindest ich will nicht sagen Erstbesteigung, aber das Erreichen des Nordpols, dieser Kampf und dann natürlich, wie auch schon im 18. Jahrhundert, wo es diese Ballonfahrten gegeben hat, dann im 20. Jahrhundert nur diese der dann abgestürzt ist, Amundsen zur Rettung unterwegs gewesen ist, der dabei abgestürzt ist. Da sieht man mal, welche Faszination oder welcher Anzug ein Pol auf den Menschen ausübt. Dieser Punkt der Unerreichbarkeit, der unbedingt noch erklommen werden muss. Und so ist es wahrscheinlich mit Polarstern schon genauso wie mit Bergsteiger, die als erstes nach Pause besteigen möchten oder wollen und förmlich in dessen Sucht verfallen.
In dieser Mitteilung, die ich anfangs angesprochen habe vom Alfred-Wegener-Institut, stand drin, dass ihr diesen Punkt, also diesen Nordpol, schneller erreicht habt als eigentlich geplant. Woran lag das?
Also unser Forschungsgebiet lag in der östlichen Arktis und es gibt verschiedene Wege, beziehungsweise sollte man gut beraten sein, wenn man sich Alternativrouten auf zu einem Weg oder zu einem Gebiet aussucht. Und es gab die eine Wahl, die Ortswerfumfahrung, oder was sich in dieser Saison abgezeichnet hat, die öfter noch beteiligt ist, an einer Position, die in der Vergangenheit nicht so da war. Und zwar eine Öffnung des Eilers fast bis zum Pol hin. Das sah auf der Karte etwas länger aus, aber wenn man einen Eisbrecher kommandiert, natürlich auch den Widerstand des Eilers gegenüber des Vorankommens mit betrachten. Und denn es ist manchmal sinnvoller und taktisch klüger, wenn man eine längere Strecke kauft, die man schneller abfahren kann als eine kürzere, die aber mit mehr massiveren Eilers mit dem Eilers gegensteht. Und so hatte sich eigentlich die Routenwahl ergeben. Und das Erstaunliche oder die Situation, worüber man noch nachdenken musste, war, also dieses Gebiet, wo wir vorgedrungen sind, war in den letzten Jahren und beziehungsweise Jahrzehnten seltenst beziehungsweise nie so offen, wie wir es jetzt vorgefunden haben. Denn wir sind in ein Gebiet gefahren, wo was eigentlich beschrieben ist als Gebiet des alten Eises, also mehrjähriges Eis, Eis von massiver Gewaltproben, Freibord und so. Woher kann man sagen, dass die Schiffe schon die Zähne ausgebissen haben und selten vorangekommen sind? Ja, nun hat sich das so dargestellt, dass geringe Eisbedeckung und die Schollen, die da waren, die konnten ohne Probleme mit geringer Maschinenleistung gefahren werden, stark angepaut, durchgeschmolzen. Ja, etwas erbärmlich, muss man fast sagen. Also man kann sich das wie schwimmende Oblaten eigentlich sehr dünn und hat einem fast leid zu sehen. Ja.
Kann man dieses erbärmliche Eis, wie du gerade so schön gesagt hast, ganz einfach dem Klimawandel zuschreiben, oder siehst du da andere Gründe noch dafür?
Also andere Gründe sehe ich jetzt nicht. Wir können es ja immer nur vergleichen mit den zurück in den Jahren, wo uns die alten Informationen vorliegen. Und es ist ja jetzt nicht nur das Gebiet gewesen, sondern halt auch westlich der Fragenstraße, wo sich das Eis über die Jahre zurückgezogen hat, oder in der Antarktis. Und wenn man das dem Klimawandel zuschreiben möchte, dann ist es wirklich ein signifikantes Zeichen, dass sich irgendwie was ändert. Wir sehen halt auch in den, was wir so von den Medien mitkriegen, mit diesen Hitzerekorden in Europa oder diese Perioden in Sibirien, was den Permafrostboden angreift. Und nun muss man sich ja eigentlich kurz eins und eins zusammenreimen und kann sich da ein objektives Bild alleine schon machen, ohne dass irgendwelche Daten schon vorliegen.
Wenn wir gerade beim Thema Klimawandel sind, es gab jetzt schon Hörerfragen zum Thema Eisbär. Der Eisbär ist ja so ein bisschen, wenn man das so will, fast das Symboltier für den Klimawandel, weil ihm buchstäblich die Eisschollen unter den Tatzen wegtauen. Habt ihr Begegnungen mit Eisbären auf eurer Expedition? Und wenn ja, wie sehen die aus?
Ja, also das ist saisonal sehr unterschiedlich. Über den Verlauf der Mosaikexpedition wurden pro Abschnitt unterschiedliche Eisbärsichtungen notiert. Und da muss man sagen, der Eisbär zieht mit der Nahrung. Und wenn das Eis jetzt wie in den Wintermonaten komplett geschlossen ist, dann ist es verständlich, dass der Eisbär dann nicht da ist, wo auch keine Robbe durchs Eis stoßen kann. Und das mit mehr Eisbärsichtungen zu rechnen ist, wenn das Eis aufbricht, also wenn es den Sommer geht. Und so hatten wir jetzt auf den zurückliegenden Abschnitt 4 doch das im Vergleich zu den zurückliegenden Abschnitten sehr viele Eisbärsichtungen. Aber da sind wir eigentlich ganz gut aufgestellt. Wir haben eine permanente Kameraüberwachung und auf Bärwachen, die auf der Brücke und am Heck des Schiffes für die letzten Arbeiten auf dem Eis dann stationiert und positioniert sind. Und die unterliegen halt auch einem Wachrhythmus, sodass es nicht langweilig wird oder die Leute müde werden. Und dann wird visuell dann die Gegend abgesucht, ob ja irgendwie was Verdächtiges da ist. Und wenn Sichtweiten zum Beispiel unterschritten werden, wo man sich was arbeiten oder die visuelle Überwachung nicht mehr gewährleisten kann, dann müssen halt Arbeiten auch eingestellt werden. Dann werden die Wissenschaftler wieder zum Schiff zurückgerufen und müssen dann ausharren, bis die Sicht sich bessert. Und ja, und wenn natürlich jetzt ein Eisbär während der Arbeiten sich doch dann etwas mehr, ja, dann wird schnellstmöglich halt auch die Scholle evakuiert, um erst an die passive Stellung zu gehen. Also wir sind nicht da, um Eisbären zu vergraben, sondern sie sollen halt einfach, und das hat sich in der Vergangenheit gezeigt, man muss den Eisbären ein bisschen Ruhe geben, die Schiffe in der Gegend rum, gucken sich die Instrumente an, hinterlassen ihren Footprint sozusagen an mancher Ausrüstung und ziehen dann einfach weiter. Mhm. Und man muss bestimmt die Frage sich gleich anschließen, wie die Eisbären alle ausgesehen haben, also die wir gesehen haben, die waren alle gut genährt. Also die standen gut im Futter. Nämlich, dass wir jetzt abgemagerten Eis mehr gesehen haben. Sondern es war zumindest, das war ein beruhigendes Gefühl. Das war nicht so dieses klassische Symbol eines abgemagerten Eises, das wir auf einer kleinen Scholle gesehen haben. Das nicht.
Okay. Was sieht man ansonsten außer gut genährte Eisbären so an Tieren auf so einer Expedition?
Also es sind sehr viele Eisvögel da, die halt dann auch weiter von sich vom Festland entfernen, wie weit sich das Eis öffnet, weil es entwickelt sich im Sommer, entwickelt sich eine ganz gewisse Biomasse unter dem Eis. Also wenn das Eis schmilzt, dann dreht sich das Eis, die Biomasse kommt vor, die kleinen Fischchen sind an der Oberfläche, sodass die Vögel halt auch weiter draußen, ich sag's mal, auf dem See, zur Nahrung finden. Ja, und Robben kommen dann, sie haben ihre Luftlöcher, Freiwasserflächen rutschen auf die Schollen rauf. Und ich weiß von Zurücklinienabschnitten, dass auch Polarfüchse gesichtet worden sind. Und ja, damit erstreckt sich das dann eigentlich auch schon.
Mhm. Wie ist das? Ihr habt jetzt quasi den Nordpol erreicht, beziehungsweise wahrscheinlich schon hinter euch gelassen. Was steht in den nächsten Tagen an Arbeit an für die Expeditionsteilnehmer?
Also wir haben den Nordpol jetzt bereits hinter uns gelassen, das ist richtig. Und wir sind dann zügig weiter nach Süd gefahren, auf 105 Grad Ost. Und haben dann so nach zwei Tagen Fahrt, haben wir wieder einen Schollenbereich gefunden. Das ist dann natürlich dann erstmal von der Wissenschaft vermessen, exploriert worden. Ob das so im Sinne der Fortführung der Mosaik-Driftexpedition ist. Und ja, das Eis, was wir jetzt hier haben, das wird momentan gerade in dem Moment wieder durch die Wissenschaft besiedelt. Also ein Großteil der Instrumente sind wieder ausgebracht, Infrastruktur steht und es wird wieder fleißig geforscht.
Okay. In den letzten Wochen habe ich dich immer als Abschlussfrage gefragt, was es bei dir heute auf dem Mittagessen-Teller gab. Das mache ich heute mal nicht, sondern ich frage heute mal was anderes. Ihr habt ja zuletzt vor ein paar Tagen oder vielleicht sind es zwei Wochen her eure letzte Versorgungsstrecke oder eure letzte Versorgungsbesuch gehabt, wo der russische Eisbrecher bei euch war. Und der bringt ja nicht bloß neue Besatzungsmitglieder, da wird ein Tausch durchgeführt, sondern auch Proviant. Was war da an Bord, was bei euch schon davor ein bisschen zur Neige ging, worauf du dich am meisten gefreut hast, was mal wieder frisch zu essen?
Ja, du sagst es, frisch, und zwar frisch probieren, also Salat, Tomaten, Gurke. Ja, also das, was eigentlich in den letzten Wochen dann rausgegangen ist, einfach mal was Frisches, Grünes. Und da muss man aber mal rechtzeitig bei Mahlzeiten sein, sonst ist es immer sehr schnell vergessen. Also das, was gefehlt hat, ist jetzt wieder da.
Da fällt mir doch noch eine Frage ein, die auch eine Leserin mal gestellt hat oder eine Hörerin mal gestellt hat. Gab es denn für dich als Spreewälder, ja, als Kapitän, gibt es da auch mal Kartoffeln und Quark auf dem Schiff?
Ja, tatsächlich. Also ich sage jetzt sicherlich Kartoffeln und Quark. Also die Kollegen in der Kombüse, die machen da immer so ein bisschen Kühler dran. Naja, wollen sie. Aber ja, das gibt es, ja. Und manchmal nehme ich mir auch unsere Pellkartoffeln und so schön mit Butter und Salz und mit so Sachen bin ich schon wirklich zufrieden.
Na, das ist doch schön. Gut, Thomas, dann herzlichen Dank für den Anruf in dieser Woche wieder. Dann hören wir uns nächste Woche und dann bleibt mir bloß noch zu sagen, vielen Dank und Ahoi in die Arktis.
Ja, Ahoi. Bis nächste Woche. Tschüss.
Wer mehr über Thomas Wunderlich und die Polarstern-Expedition wissen will, klickt auf www.lr-online.de/polarstern. Wenn ihr eine Frage an den Kapitän habt, schreibt diese an socialmedia@lr-online.de. Ich stelle sie gern in einer der nächsten Podcast-Folgen. Vielen Dank fürs Zuhören und bis kommende Woche beim nächsten Anruf aus der Arktis.